Look at you, du siehst echt Hammer aus. I mean, der Look ist iconic. Kein Wunder, dass die Boys am Start sind. Und dieser Glow, hast du eine neue Beauty-Routine? Egal, denk einfach dran, du bist eine Queen. Du bist schlau, du bist cute, du weißt, was du willst, period.
Same, girl. Okay, lass reingehen. Ich glaube, da sitzt unser Double-Date schon.
Du liebst deine Bestie auch? Dann nimm sie mit auf ein Double-Date. Das Feature für Friends, nur bei Tinder.
Hi, this is Dominic Greeny.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neulich im Japan hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und habe diesmal zwei Gäste. Die eine Person war schon geplant, die andere kam spontan hinzu, aber zu einem, der Mensch, der sich jeden Tag das G1 anguckt und jeden Tag darüber auf Twitch philosophiert, der Flosch.
Das bin ich, ey, Hallöchen.
Hallöchen. Und zum anderen, die Person, die mit uns über Marigold, Actress oder auch schon Dragon Gate oder auch schon DDT gesprochen hat, Bedusch.
Hi.
Hi. Ja.
Hab ich schon mit euch hier über DDT gesprochen?
Ich glaube ja.
Kann sein.
Kann sein. Dragon Gate auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und genau, also Flosch hatten wir es schon länger geklärt aufs Bedusch
kam ich. Ja, ich war geplant.
Du warst geplant.
ja.
Nee, das Bedusch kam jetzt spontan, weil mir Drew schrieb, ich krieg Mittwoch die Weisheitsszene raus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ich finde dann drei Leute bei so einer Show ganz angenehm und deswegen reden wir heute über DDT Wrestle Peter Pan 2024, die größte DDT-Show des Jahres. Und sie fand statt in der Sumo Hall vor 4.100 Leuten. Und habt ihr die Show live gesehen?
Natürlich.
Sehr gut.
Zum Teil. Also ich habe passend vor dem Co-Main Event eingeschaltet und den Rest habe ich dann nachgeholt.
Ah, okay.
Ja, es war doof dieses Jahr. Die Show hat gleichzeitig mit Kobe World von Dragon Gate stattgefunden. Und wie manche Hörer vielleicht wissen, ich habe einen Podcast, der über Dragon Gate und DDT spricht. Das sind die beiden größten Shows des Jahres. Gleichzeitig war alles etwas stressig.
Ich habe die Show gerade noch gehört.
Aha, danke dir.
Ich nicht.
Ist okay.
Du musst mir einen doofen Spruch reinhauen, Mensch. Sonst ist das doch doof.
Ah, wart noch.
Okay, alles klar. Kein Problem.
Genau, ja, ich habe die auch so teilweise live, teilweise danach geholt, teilweise zwei Matches dann schon mal so mehr oder minder doppelt gesehen, weil man beim Live-Gucken dann nicht stellenweise nicht so richtig hingeguckt hat. Aber ja, wollen wir einfach mal starten. Das Ganze ging los mit einem Six-Man-Tag. Kazuma Sumi, Kaigo Nakamura und Yuki Ishida trafen auf Illusion, Juni und Yuya Kuroko. Spadoosh, was sagst du?
Das Match tut mir auf der einen Seite etwas weh, weil ich mir einfach wünschen würde, dass Leute wie Keiko Nakamura und Yuya Kuroko weiter oben auf der Card stehen würde. Das sind aber... Die gehören leider immer noch zu der Rookie-Riege. Der klassische DDT-Rookie-Opener ist aber meist ziemlich gut und da macht dieses Match ja auch keine Ausnahme. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, fand ich halt auch. Also es war halt solide, es ging ja auch nicht lang, 7,5 Minuten. Juni mit einer neuen Gear. Illusion ja jetzt oberkörperfrei, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Mhm. Und ja, ich fand's auch ganz, ganz nett. Also, ich hatte dann einen Spot, der ich in Erinnerung hatte, wo ich so war, ja, Juni kann ganz gute Dropkicks springen, finde ich gut. Und ich bin so gespannt, was in ein paar Jahren aus denen da allen wird, weil der ist ja auch erst 16, finde ich. Ich finde es halt so absurd.
Ja, Juni ist halt das Maskottchen, ne?
Genau.
Gibt's ja, was, Debüt 2016? Ja.
Ja, ja, mit 9.
Hast du damals schon geschaut, Flash?
Ich guck mir da, klick mich ja mal gerade so durch. Also ich weiß, dass ich das, also einige Shows ja, und Takeshita kam da ja gerade so ein bisschen an die Spitze. Ich weiß, dass ich auf alle Fälle die Judgment-Show gesehen habe, wo er ja auch mitgemischt hat. Aber noch nicht so regelmäßig. Also damals war es ja auch noch ein bisschen schwerer, an diese DDT-Shows auf kleinerer Ebene ranzukommen. Aber die Judgment und Peter Pan-Shows von damals, da habe ich schon mitgeguckt.
Was sagst du denn zu dem Match, Flosch?
Ja, war ein guter Opener. Ist ja quasi ein bisschen das Spiegelbild von dem gewesen, was wir einen Tag vorher bei Tokyo Joshi Pro auch gesehen haben, dass wir einfach die vielversprechende Nachwuchsgeneration reinwerfen in den Hotpot quasi, um zu gucken, was die einfach so in den nächsten Jahren präsentieren werden. Ich stimme schon zu, dass man bei manchen vielleicht mal, also man muss jetzt nicht irgendwie alle zurückhalten und dann irgendwie gleichzeitig loslassen. Aber ich kann damit leben. Bei Keigo Nakamura ist es halt schade, der ist halt so ein bisschen sehr gebeutelt, ne, dass er kurz vor der Pandemie debütiert ist, hat er sich auch noch verletzt und aber ich bin mir bei allen oder bei den meisten, eigentlich bin ich mir bei allen relativ sicher, dass die ihren Weg noch gehen werden. Ich meine, wenn ich mir dann gucke, mit welcher Selbstverständlichkeit ein Toy beispielsweise dann später am Abend in diesem großen Survival-Match gewesen ist, deswegen mache ich mir da keine Gedanken, aber klar, ein bisschen durchmischen. Und ich bin dann auch bereit dafür, dass so ein, zwei von denen dann auch mal ruhig den nächsten Schritt wagen dürfen. Ne? Zumindest ein Yuya Kuroku ist ja schon stable-mäßig zumindest angebandelt. Der ist ja bei Burning. Das heißt, da gibt es zumindest eine dauerhafte Präsenz für ihn mit Yuki Ishida. Der ist zwar bei Harimao, aber was ist das für ein Stable derzeit?
Ja, und er ist nur so ein, zweimal im Monat da, weil er ja jetzt wieder beim Sumo ist.
Genau, also da natürlich, da hast du dann auch was ihm vielleicht auch wrestlerisch vielleicht gut tut, ne, bisschen unterschiedliche Einflüsse einfach sich weiter anzueignen. Aber da dürfen dann ruhig auch, gerade ein Keigo Nakamura in meinen Augen, darf dann auch mal ein bisschen nach vorne gebracht werden und darf sich dann auch seine eigene, ich meine, an Persönlichkeit mangelt es dem Kerl nicht, aber so einen klaren Schliff quasi, in welche Richtung es da mal gehen soll. Aber da mache ich mir derzeit relativ wenig Gedanken, weil ich insgesamt mit den Leuten so zufrieden bin, die gerade so aufstellt.
Ja, das kann ich so zustimmen. Also finde ich auch ganz gut. Und ich mag halt, das habe ich auch mit Drew immer, dass wir die Nachwuchsarbeit bei DDT immer sehr gut finden im Vergleich zu New Japan. Aber das ist ein anderes Thema. Und es ist auch nicht schwer.
Ja, Nachwuchsarbeit bei DDT, dass die gut ist, das sieht man in dem Match besonders gut, weil die sind alle sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Alle sechs. Ich meine, Sumi kommt aus dem Dragon Gate Dojo, das siehst du dem an. Keigo ist ein Charisma-Monster, kann man fast sagen. Der ist auch mega gut. Ishida, klar, mit den Sumo-Einflüssen. Kuroku, der Ringer. Das hast du sonst nirgends und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt mir auch so. Mir ist gerade ein Name, den muss ich mal kurz wieder reinwerfen, Name aufgefallen. Naomi Noshimura, was ist mit ihm? Kommt der nochmal wieder oder keiner weiß was?
Ja, der ist am Trainieren schon länger. Ich habe mich da gerade mit Ash unterhalten die Tage. Also dem englischen Social Media Typ von DDT. Und anscheinend hat Naomi Angst, Bumps zu nehmen. Er hat sich verletzt an der Wirbelsäule. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem ist, aber wegen dem hat er jetzt Angst, Bumps zu nehmen und das braucht hoffentlich nur Zeit. Man sieht ihn ja schon eine ganze Weile wieder bei den Shows.
Ja, genau.
Ja, er ist auch schon die zweite größere Verletzung. Ja. Relativ kurz nach seinem Debüt, also da, wo er das erste Mal so einen kleinen Schub gekriegt hat, bevor er im Tag-Team mit Yuki Ueno war, da hat er ja auch dann plötzlich bei der Kurrican Hall Show sich verletzt, an Anfang eines Jahres, wo er gegen Daisuke Sasaki angetreten ist. Und das ist dann schon der zweite große Setback für Naomi Yoshimura, der halt noch eine sehr, sehr junge Karriere hat. Ich verstehe dann vollkommen, dass das was natürlich auch mit deinem Kopf macht und du 100%. Das vollkommen deswegen. Aber ich hoffe, dass er das geregelt kriegt und das schafft, wieder zurückzukommen.
Er arbeitet anscheinend mit Yuya Kuroko zusammen.
Das ist sehr gut.
Ja. Und Keigo hat sich ja auch zweimal kurz hintereinander schwer verletzt. Das erste Mal über ein Jahr raus gewesen, das zweite Mal dann fast. Und so wie er jetzt zurück ist, darf der gute Naomi gerne auch so machen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dann lass uns mal weiter zum nächsten Match gehen, aber über das werden wir nicht so lange sprechen, weil zu dem Match habe ich anscheinend auch keine Notizen gemacht, wie ich gerade sehe. Six-Man-Tag-Team-Match. Isamuro Tajima, unser Politiker Shinjiro Kawamatsu und Toru Owashi trafen auf Ippajin Munori Sawa und Makoto Oshi. Und Soma Takao natürlich. Zeilenumbruch, Mist. Ja, Flosch, was sagst du?
Ja, war ein Match, ne?
Ja, war ein Match, ne?
Es ging 6 Minuten und dann gewann ein Team. Mit Shinichiro Kawamatsu als Mann, der oben auf war.
Mit dem
Axe-Bomber. Ich fand es schön, Munenori Sawa zu sehen. Das war das Positivste. Hätte ich gewusst, dass ich Makoto Ishii nicht mehr so oft zu sehen bekomme, weil der ja jetzt gesagt hat, dass er seinen Vertrag mit DDT nicht verlängern wird, weil er eben seiner Familie nachzieht in den Norden Japans und deswegen nicht mehr so oft bei DDT sein kann, hätte ich vielleicht das Match noch ein bisschen mehr zu schätzen gewusst, als ich es gesehen habe. Ja. Aber das ist halt das typische zweite Match. Wir klatschen mal so Leute, ein paar Old Guys. Ich meine, Hisamaru Tajima ist ja jetzt auch niemand, den man irgendwie öfter bei DDT sieht. Ist halt ein alter Toriumon-Schüler. Und alt, er ist 46, also ist wirklich alt. Oder älter für Wrestling, sagen wir es mal so. Nichts, woran man sich länger dran aufreiben muss.
Habe ich das richtig mitbekommen, dass Toru Owashi gerade auch auf seiner Retirement Road ist?
Hast du. Der teilt sich seine Tage jetzt zwischen DDT und Dragon Gate auf. Und wird dann, ich weiß nicht mehr, wann er retiren wird.
Kein Sandstorm mehr.
Ja. Was hast du denn noch, Yannick? Zu dem Ding.
Das ist Yannick.
ja, Yannick Spadusch, ist mir sehr, sehr egal.
Oh Gott.
Hey, Fave!
Nee, machen wir hier nicht.
Oh, okay, schade.
Also, gut hat mit dem Ex-Bomber gewonnen. Konnte man gleich wieder Hulk Hogan reposten, der ihm ja einen Ex-Bomber vermacht hat. Das Video habt ihr noch im Kopf?
Ja.
Als er Shinjiro Kawamatsu von New Japan angekündigt hat.
Ja,
und sonst würde ich sagen, das einzig Gute von dem Match ist eigentlich das Salaryman-Kostüm von Munenori Sawa. Ippanshin heißt sowas wie Everydayman. Also jedermann, normaler Munenori Sawa, Salaryman, so muss das. Match war da.
Ja, und dann kamen wir auch schon zum dritten Match. Und es war Zeit für PowerPoint-Präsentation. Denn Kazuki Hirata traf auf Super Sasa Dango Machine. Oder sollte ich sagen Keiji Muto?
Nee, das, jetzt hast du es gespoilert. Na.
Mist. Unglaublich. Unglaublich.
Mist. Ja, es gab mal wieder eine schöne PowerPoint-Präsentation und es ging um Essen und Leute kriegen Essen, die mehr Reactions kriegen. Und ja.
Ja, wenn du das schon von vorne aufrollen willst, dann musst du es auch richtig machen. Es ging ja um Impressions. Es ging ja darum, auf Social Media der richtige neue Hit zu sein. Und dann wurde ja präsentiert, dass wie durch Superstar Sabango Machine die Klickzahlen in letzter Zeit ja hochgegangen sind. Und das soll nun hier in diesem Match halt seinen Höhepunkt finden. Deswegen sollen die Leute mehr oder weniger das Match nicht gucken, sondern sollen eben die Hashtags benutzen und das Match so populär wie möglich machen. Und die besten Leute bekommen dann ein Steakset geschenkt oder
so was,
er hat den Einsatz erhöht, hat er gesagt, hier, Edamame gibt's auch noch, sollt ihr probieren, macht mal. Oh, okay. Und das hatte dann eben auch noch Einfluss auf das Match, ne? Zum Beispiel, dass sie sich dann dazu entschlossen haben, einen Daumen-Wrestling-Krieg im Ring anzufangen. Natürlich alles für die Impressions.
Ja, es ist halt das, was du erwartest. Und ja.
Ist halt schon witzig, wie es eigentlich immer dieselbe PowerPoint ist. Also es geht halt immer nur um, wie mache ich daraus am meisten Geld.
Gut.
Geschäftsmann. Wirklich. Ich liebe den Mann. Großartig.
Es ist halt. Also ich gucke jetzt richtig aktiv so seit drei Jahren DDT und Super Sasa Dango Maschine ist halt einfach. Einfach funny.
Ja, du siehst ihn halt auch nicht zu oft.
Genau.
Der gute Muscle Sakai hat sich ja
Hey, Kayfabe.
Auch, nein. Kayfabe wird Yoshihiro Sakai.
Stimmt, danke. Ah, hast recht. Scheiße. Ja, mein Fehler. Sorry. Aber Kayfabe, ey!
Ein Problem für das Ganze, also gut, ich bin überhaupt nicht auf Twitter gewesen wegen Kobe World. Ich habe das schön getrennt, alles offline geschaut. Ich habe während dem Match oder während der PowerPoint kurz auf den englischen Kommentar rübergeschaltet. Wie seht ihr das?
Was?
Den englischen Kommentar bei DDT. Ich konnte das keine 20 Sekunden.
Das Ding ist, ich hab mir halt bei der, genau wegen der PowerPoint, viel vom englischen Kommentar erhofft, aber ich habe da irgendwie nicht viel draus ziehen können. Und ich bin beim Kommentar immer so ein bisschen, Flosch und Strigger haben es in ihrer Review gut gesagt, bei Strat Wrestling, es hätte Hit or Miss. Und das beschreibt es ganz gut. Also, ich find's halt angenehm, also ich gucke natürlich auch Sachen mit japanischem Kommentar, aber ich bin halt noch so, wo ich sag, ey, ganz ehrlich, wenn ich was höre, was ich verstehe, ist auch nicht verkehrt, dann kriege ich noch ein bisschen Kontext, wenn der mir in ein, zwei Stellen fehlt. Aber dass der mega gut ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also das ist er halt nicht.
Es ist halt das Problem, dass es da absolut keine Person gibt, gerade wenn Ash nicht da ist, die das Ganze irgendwie auf den Gleisen hält.
Ja.
Du hast aber mit Christelle.
Ash war ja da.
Ja, aber nicht den ganzen Abend.
Aber bei dem Match, auf jeden Fall.
Ja, aber wenn du in der Vierer-Booth bist, dann hast du halt auch das Problem, dich irgendwie durchzusetzen. Gerade wenn Hiroshi Arai seine nicht immer wertvollen Cage-Match-Kommentare einbringt, die er unbedingt auf seinem Zettel stehen hat. Christelle überhaupt gar keine Ahnung hat und Balian Aki dann vielleicht noch die passendste Person ist, aber der braucht halt wen, der ihn leitet.
Ja.
Und sei es Haku, sei es Chris Brooks, irgendwer, der genug Gaia Ahnung Hobbs. Hat. Ja, auch, genau. Obwohl, nee, Gaia braucht aber auch Anleitung von jemand anderem in meinen Augen. Sonst ist der halt auch unhinged komplett und fängt an, nur noch rumzufluchen. Ich habe den Kommentar die ganze Zeit angehabt. Ich höre aber auch viel Kommentar nicht. Also ich überhöre das tatsächlich.
Okay.
Aber du hast halt so die Momente, ne, wie zum Beispiel später bei Kawakami oder dann, wenn es in Richtung Co-Main-Event geht. ja, Hit or Miss, ne? Du hast halt wirklich, es ist halt, es kann halt nicht mehr anders sein als der professionelle Kommentar, den du so auf der japanischen Spur hast. Muss man wissen, ob man das aushält. Es ist sehr speziell.
Ja, man hat wirklich keinen Kommentator, niemand, der weiß, wie man das richtig macht. Und dann ist Ash da, um zu übersetzen, obwohl das Aki sicher auch könnte. Und da hätte ich mir halt lieber seinen Twitter-Thread durchgelesen.
Ist richtig.
Ja, gut. Genug zu dem.
Genug zu dem, genau.
Was sagt ihr dazu, dass Hirata und Rasadango mitten im Match angefangen haben, ihren Spot zu workshoppen?
Wichtig. Wenn du Impressions haben willst, musst du das auch wohl durchdacht machen. Also,
ja,
vollkommen okay.
Hab mich verhauen, als sie einfach gestoppt haben und erstmal darüber gesprochen haben, wie sie das jetzt genau machen wollen.
Ja, so ein Hammerlock ist halt schwer, ne? Und ja. Das verstehe ich auch. Und unter all dem brennenden Spotlight, unter dem man ist, kann das auch mal, muss man mal absprechen.
Man möchte ja keine negativen Rezensionen bekommen für einen Hammerlock, also.
Eben.
Was sagt ihr denn dazu, dass dann plötzlich fast der dunkle Hirata zum Vorschein kam?
Ja, wichtig. Man muss sein Match mit allen Mitteln gewinnen und dann muss man auch mal zu den dunklen Taktiken eben greifen und dann sucht man sich mal eine andere Sonnenbrille plötzlich aus, die dann nicht mehr positiv und happy wie Tokyo Go ist, sondern dann greift man halt plötzlich zu Masahiro Chono Sonnenbrille. Und seinem Theme, logisch. Und Henchmen, die dann dafür sorgen, Gegenstände in den Ring zu bringen. Aber zum Glück ist der letzte Schritt ja dann nicht gegangen worden, sagen wir es mal so.
Genau. Dafür kam ja was ich ja schon angedeutet habe. Super Sasadango-Maschine hat seine Maske verloren und dann kam Keiji Muto zum Vorschein.
K-Fabe! K-Fabe!
Endlich wissen wir, wer unter der Maske ist. War so klar.
Klar. Da habe ich wirklich sehr gelacht. Dann hat halt Hirata gewonnen.
Das ist.
Ich wollte sagen.
Das ist unfassbar dumm. Ich habe es geliebt.
Ja.
Ja, es kam halt auch komplett aus dem Nichts. Ne? Also, das hat ja nichts mit Impressions zu tun.
Nee.
Ich fand es dann sehr schön, dass das auch noch später einen Auftritt von Muscle Sakai ja offiziell gab.
Genau. Ja, und dann kommen wir zum Six-Man-Tag, zum nächsten Six-Man-Tag. Jun Akiyama, Tomomitsu Matsunaga und Yukio Naya trafen auf Hikaru Sato, Minoru Suzuki und Shuji Ishikawa. Ja, war ein Match. Also, da habe ich dann auch so mit einem Auge hingeguckt tatsächlich. Ich freue mich halt immer jedes Mal Naya zu sehen. Den finde ich einfach fantastisch. Und mit Matsunaga kann ich halt ehrlich gesagt nicht viel anfangen, habe ich keinen Bezug zu.
Ding ist auch eher Ringrichter. Das macht er gut.
Hallo, der wrestelt jetzt für Noah bei Limit Break.
Ja, Grüße an Noah.
Nein.
Creme de la Creme.
Nein. Das Match hätte die Card nicht gebraucht. Bei uns in der Review hat Dylan auch gesagt, so, wenn man all die Six-Mans wegstreicht, ist das eine sehr runde Show.
Und keine DDT-Show mehr.
Das stimmt. Weil ich fand dieses Match, also grundsätzlich so qualitätsmäßig, hat das sicher die Aussage sicher seinen Wert. aber dieses Match, finde ich, hat noch eine andere Seite reingebracht. Ich habe das Match sehr genossen. Nichts, was man gesehen haben müsste, aber es ist halt einfach ein paar Hosses und Technical Wrestler wie Sato, die in der Undercard für 10 Minuten ihr Ding machen. Das muss man absolut nicht gesehen haben, aber ich finde, das rundet die ganze Show doch ab.
Ja, wir hatten bei uns die Diskussion, wie es denn aussehen würde, wenn man wirklich sodass es dieses komplette beladene Wrestling-Wochenende mitnimmt. Da kann ich dann verstehen, dass man sagt, boah, das hätte ja gar nicht sein müssen. Aber wenn ich mir eine DDT Wrestle Peter Pan Show angucke, die komplette Bandbreite von DDT haben will, dann möchte ich bitte auch die, die jetzt irgendwie nicht in Schlüsselpositionen einbezogen sind, gerne sehen. Und von daher möchte ich auch auf diese Matches nicht verzichten. Klar, auch das zweite Match, wo was wir vorhin vielleicht ein bisschen gesagt haben, ja, das war jetzt absolut nichts, worüber man groß reden müsste. Aber auch das ist letztendlich das Gesamtpaket von DDT. Und wenn das nicht da gewesen wäre, ja, dann wäre doch auch blöd. Also deswegen, ich habe dann lieber eine aufbauende Undercard, die dann in eine qualitativ hochwertigere zweite Hälfte reinführt. Und ich beschwere mich nicht über 10 Minuten Jun Akiyama, Yuki Onaya und Co. zu sehen. Deswegen sage ich da absolut, klar kannst du das wegschneiden, aber dann schneidest du halt schon ein bisschen was von der Identität einer Promotion weg, so positiv oder negativ das auch sein mag.
Ja, also wie gesagt, ich fand's jetzt auch nicht schlecht oder so, da konnte man das zweite Match von der Card, das war eher unnötiger. Wie gesagt, das war halt da, das gab halt ein bisschen, ne, kurz Outside und drin ein bisschen Gewämse und ich sag ja, Akiyama sehe ich gerne, Naya sehe ich gerne. Ich bin froh, dass es Suzuki so weit gut geht, dass er dort auch antreten konnte.
Stimmt.
Und
und zu Matsunaga muss ich sagen, ich sehe den auf dem aktuellen Run sehr gerne. Der hat lange Zeit quasi gar nicht gewrestelt, war nur Ringrichter, aber war halt immer da für DDT, wenn man ihn gebraucht hat. Und dann hat Jun Akiyama halt ein Ex für eine KOD Tag Team Challenge gebraucht. Und alle schon so, ja, wer könnte das sein? Die große Theorie war Gulchi Ozaki. Und dann ist es halt Tomomitsu Matsunaga gewesen und ich hab's geliebt. Seither ist er bei mir ziemlich hoch im Kurs.
Finde ich cool.
Ja. Der aktuelle Run, der wird wieder vorbeigehen und wir sehen ihn wieder weniger. Das ist alles okay.
Entschuldigung. Dann ist gut.
Wir langweilen ihn, Yannick.
Nein.
Wir müssen besser werden.
Nein. Er hat uns zu unserem Thema zu sich eingeladen, damit muss er leben.
Ihr seid super, ihr seid fantastisch. Ihr könnt nur nichts dafür, dass ich seit 5 Uhr wach bin.
Das stimmt.
Ja, dann kommen wir zum Match des Jahrzehnts. Auf jeden Fall zum Match des Jahres. Mit einer Cage-Match-Wertung von 9,07. Dem DDT Iron Man Heavy Metal Title Rap'n'Rumble Match. Dem ersten halben Abschied von Sanshiro Takagi. Er traf auf Dan Chocodino und ich habe dieses Match über alles geliebt. Und ja, Rap'n'Rumble ist ein Rumble Match, aber es kommt so gesehen keine Person. Es kommen Waffen, können halt auch Personen sein. Und Flosch, wie ich weiß, hat sich diese Weapons aufgeschrieben.
Du willst aber nicht, dass ich die jetzt einzeln durchgehe, oder?
Nee, aber so die Highlights.
Ja, toll.
also alle. Nein.
Ja, sich das erste Weapon-Rumble-Match, gerade mit den Beteiligungen von den beiden Leuten, hat man das schon öfter gesehen und in vulgärerer Form und in krasserer Form teilweise auch, aber hier war es dann mehr eben eine Reise durch die Historie von DDT auch ein wenig. Deswegen fing es natürlich standesgemäß mit überdimensionalem Maler-Equipment an, weil der Sponsor der Show war eine Holding-Company und du hast dann im Hintergrund immer noch quasi die Werbung von dieser Promotion gehört, während Sanshiro Takagi eben seinen mit dem Maler-Equipment dann Chocodino eben überrollt hat im Ring. Wir hatten natürlich Special Guests, wir hatten Yoshihiko zusammen mit Muscle Sakai, klar. Wir hatten das Dramatic Dream Bike, ganz wichtig. Ohne das geht halt auch nichts. Wir hatten, um mal weiter auf die Gäste noch kurz einzugehen, wir hatten noch Poison Sawada Julie und Mikami, zwei große Figuren in der Historie von DDT, gerade so in den frühen 2000er und dann bis in die 2010er hinein. ist dann halt auch was für die ganz besonderen Freaks wie uns. Wir hatten auch das Tokyo Joshi Pro Roster hier bestehend aus Maki Ito, Miyuya Mashita, Yuki Kamifuku, Mizuki und Tetsuya Koda, dem Booker von Tokyo Joshi Pro, woraus sich dann auch noch ein kleines Nebenintermezzo zwischen dem Booker Koda und dem General Manager von DDT Imabayashi entwickelt hat.
Endlich ist das jährliche Match der beiden wieder zurück.
Endlich, so muss das sein. Wir hatten zwischendurch noch die offizielle Retirement-Zeremonie von Sanshiro Takagi. Zumindest war das eine der Waffen, die dann Chocodino mit in den Ring geworfen hat. Inklusive Bouquet von Saki Akai, die ja letztes Jahr ihr Retirement hatte. Und einer Ansprache von Sanshiro Takagi und dem Tenbell-Salut, der allerdings selbst von Sanshiro Takagi mit dem Schlag des Bouquets auf dann Chocodino unterbrochen wurde. Und dann kommen wir, glaube ich, zum wichtigsten Teil. Denn dann, nachdem dann das Wrestling schon lange, lange voranging und die Damen von Tokyo Joshi Pro das Feld geräumt haben, erschien plötzlich als Waffe Nummer 7 von Sanshiro Takagi der Meisterplan, denn er hat sich jemanden zurückgeholt, jemanden, den der Promotion ja verlassen hat und nach AEW gegangen ist, ein Superstar geworden ist und er ist nun wieder da. Der Golden Star, Michael Nakazawa.
Ich bin gelacht. Das war so gut.
Als goldene Statue bemalte Michael Nakazawa kam dann eben auch zum Ring und ja, da dachte Sanshiro Takagi, er hätte wirklich den Trick des Jahrhunderts vollzogen. Doch auch dann Chocodino hatte sein Ass noch im Ärmel und dann wurde ein Video eingespielt und auch er hatte jemanden, der die Promotion verlassen hat und ein verlorener Sohn geworden ist und zu AEW gegangen ist. Wir überspringen mal den Teil, der dazwischen war. Aber er ist wieder da, der Golden Star. Und plötzlich ertönte dann das alte DDT-Theme eines Wrestlers, den wir lange, lange Zeit nicht mehr bei DDT gesehen haben, der seinen Namen in der Zwischenzeit bei New Japan ja gemacht hat, zu AEW dann auch gegangen ist und dann ja, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren eher für negative Schlagzeilen als positive gesorgt hat, nämlich Kota Ibushi. Und ja, wer zu DDT zurückkommt, der fühlt sich direkt so, als wenn er nie die Promotion verlassen hätte. Er ist wieder da, die Fans sind abgegangen und ja, wir hatten dann für kurze Zeit Sanshiro Takagi gegen einen, zumindest für mich, relativ gesund aussehenden Kota Ibushi, weit von dem entfernt, was wir in Blood and Guts gesehen haben oder was er halt bei AEW gerissen hat. In meinen Augen auch sehr weit entfernt von dem, was er am Anfang des Jahres mit Naomichi Marufuchi da produziert hat. Ich weiß noch nicht so ganz, was das war, immer noch nicht. Ja, und das hat dann eben dafür gesorgt, dass Sanshiro Takagi ein bisschen stunlocked war und am Ende dann eben von dann Chocodino mit dem Piledriver besiegt wurde und das Match dann endete.
Ich hab das wirklich, das war so gut und das hat richtigen Spaß gemacht und ja, und ich muss sagen, Mio Yamashita mit ihrem Skullkick, einfach fantastisch, wie sie Takagi den Kopf weggeballert hat. Herrlich. Und das war wirklich einfach nur DDT in a nutshell und es hat einfach großen, großen Spaß gemacht. Badouche, was hast du denn?
Das Match ist eine absolute 10 von 10. Und ich würde sagen, niemand versteht es. Aber Cage Match widerspricht dem Ganzen. Es kommt sehr gut, es kommt, wie es aussieht, auch beim weiten Publikum sehr gut an. Und das freut mich wahnsinnig. Für das, was es war, das war ja auch nicht das Retirement von Takagi. Takagi macht jetzt eine Pause, hat gesundheitliche Probleme, konzentriert sich darauf, Präsident zu sein von DDT. Und das ist jetzt erstmal sein Abschied. Und zu viele Stationen von seiner Karriere wurden hier nochmals besucht, wurden nochmal gefeiert. So viele Gags, die schon eine Weile her sind, die früher recht häufig gesehen wurden und jetzt halt wirklich eine Weile her sind, wurden wieder besucht. Und natürlich Nakazawa, der ist halt da, um sein Visa zu erneuern. Das war aber schon sehr cool. Das hat man auch so nicht unbedingt kommen sehen. Und dann natürlich Ibushi. Das ist halt wirklich einfach DDT. Das kann man nirgends anders sehen. Und für mich als riesen DDT-Fan, das ist eine 10 von 10. Und das hätte ich mir auf keine andere Weise so gewünscht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also wie gesagt, ich gucke ja noch nicht so lange DDT, aber den Großteil hat man ja halt einfach verstanden. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war schön. Und dann zum Ende hin hat Kota gesagt, ja, ich würde gerne noch mal bei DDT wresteln. Und dann sind alle in Tränen ausgebrochen. Und es war nur schön.
Ja, Flosch, das weißt du bestimmt noch besser, aber DDT und Kota sind ja auch nicht nur untergegangen, nicht?
Ja, so, also was ich so gehört habe, war es halt, Kota Ibushi war ja auch mental so ein bisschen kaputt, was so das letzte Jahr angeht, auch wegen New Japan. Man hat ja selbst dann, wenn man sich seine Tweets von damals anguckt, dann scheint auch er irgendwie sehr, sehr, in einem sehr, sehr schlechten Punkt gewesen zu sein. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass er sich keine Brücken zerbrannt hat, auch, aber eben, dass er unzufrieden ein bisschen gewesen ist mit der Art und Weise, wie DDT mit ihm umgegangen ist. Was auch immer das bedeutet, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber was das ja angeht, ist DDT, glaube ich, zumindest erfahrungsgemäß immer so, die Promotion, die dann sagt, ja komm, hier ist meine Hand, nimm sie und wir gucken, wie wir es weitermachen. Und ich meine, das ist ja der offensichtlichste Beweis, dass da nichts nachhaltig beschädigt worden ist. Von daher, ich bin gespannt, wie es tatsächlich weitergeht. Nicht nur mit DDT und Kota Ibushi, sondern mit Kota Ibushi insgesamt auch selbst, weil er ja letztendlich derzeit ein AEW-Wrestler ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich generell zu Kota Ibushi zurück als Fulltime-Wrestler eingespielt, wenn er denn einer wird, das weiß ja auch irgendwie keiner. Ich bin froh über das, was ich hier gesehen habe, aber das war natürlich auch ein harter Umstand, was den Kontext angeht, des Matches und das bisschen, was er gezeigt hat. Ja, es ist sehr schwer zu bewerten aufgrund dieser einen Stichprobe, die wir jetzt gesehen haben. So wie das aber hier gezeigt worden ist, sah es ziemlich gut aus und ich hoffe, dass das einfach nur ein Anzeichen dafür ist, dass es ihm wesentlich besser geht, sowohl körperlich als auch mental. Und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ich hoffe zumindest, dass das keine Platzpatrone war, sondern dass wir tatsächlich nochmal Kota Ibushi bei DDT zu sehen bekommen. Ist ja auch ein Name, der durchaus dafür sorgen kann, dass die Zuschauerzahl noch weiter nach oben geht. Nicht, dass wir das bei dieser Show irgendwie befürchten müssten, denn mit den 4.131 Leuten, da hat man schon einen schönen Aufwärtstrend auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn man natürlich mit einem Kota Ibushi noch werben kann, das ist natürlich auch nochmal eine krasse Sache.
Ich kenne ja einige unterdessen, die auch da waren. Und ich habe halt auch nur Gutes gehört aus Ryogoku, wie das halt sehr emotional für alle Beteiligten halt, auch für die Fans natürlich, war. Wunderbarer Moment. Und wir müssen jetzt halt schauen, was daraus wird. Natürlich, wir haben das Marufuji-Match im Hinterkopf.
Ja.
Sehr gerne nie wieder.
Nee.
Er hatte auch ein 5-Minuten-Exhibition-Match mit Daisuke Sekimoto gehabt. Ich habe das jetzt nicht gesehen.
Ich auch
das
nicht.
Das soll besser gewesen sein, aber halt auch ja nur bedingt gut. Und sowas will ich halt auch nicht sehen. Wenn es dann solche Comedy-Dinger sind, sehr gerne, wo es sich selbst nicht wehtut, wo man das gut kaschieren kann. Ich vertraue Ibushi einfach nicht, dass er das kann. Ich glaube, er kann sich einfach nicht mäßigen und schlussendlich hat er dann wieder ein 20-Minuten-Match und dann halt ein DDT. Und das möchte ich halt auf keinen Fall. Aber ja, da geht es um Kota Ibushi. Wir möchten über das Match reden. Match war geil.
Ja, Match war super. Und haben wir ja schon viel drüber gesagt. War einfach toll. Und dann kommen wir schon zum nächsten KOD Six-Man Tag Team Title. Standen am Spiel in einem 4-Way Survival Match. Damnation TA.
Jawohl.
Da ist Sasaki, Kanon und MJ Paul. Na, Damnation TA oder A House of Torture Flosh?
Damnation TA.
Also, ja, gut. Also,
Ja, komm. Also, das ist zumindest Wrestling. House of Torture ist ja kein Wrestling.
Nee,
aber ich verstehe deine Antipathie.
Also, ich finde jetzt auch nicht so schlimm. Also, so Daisuke Sasaki kann ich auch mal was abgewinnen. Ich finde ja auch Kanon ganz gut soweit. MJ Paul ist für mich irgendwie eine der Verkörperungen von DDT tatsächlich.
Ja.
Und, stimmt, leider.
Und die trafen auf Smile Squash, Akito Harashima und Yasu Urano und auf Schadenfreude International Antonio Honda, Masahiro Takanashi und Takeshi Masada und Sauna Kamina, Shuna Katsumata, Toi und Aja Kong.
Ja, Yannick, erklär mir mal bitte, was das sollte mit Shuma Katsumata und Aja Kong.
Ja, dazu müssen wir 26 Jahre mindestens mehr. Schon ja, 28 Jahre in die Vergangenheit gehen. Es gibt ein wunderbares Foto, wie Aja den kleinen Shunma hält. Das postet er selbst immer mal wieder sehr gerne. Er ist auch nicht das erste Mal, dass sie zusammen Team. Genau. Und wenn zwei von Sana Kamina im Main Event stehen, dann bleiben halt nur noch zwei andere übrig. Also muss man sich einen dritten Tag-Partner herholen. Ist eigentlich ganz einfach, ne?
Macht Sinn. Hat ja aber nicht geholfen.
Nee. Bei dem Match, ich finde das Match sehr gut platziert, weil es einfach sehr gut die Gemüter runterholt. nach dem Weapon Rumble. Wir hatten Ash bei der Preview da, also vier Tipps, vier verschiedene Teams. Sag vielleicht auch was über die Division aus. Mein Tipp war nicht. Sona Kamina, ich hätte mir es gehofft, aber ich habe nicht auf sie getippt, zum Glück. Nicht, dass mir mein Tipp geholfen hätte.
Ja, was hast du denn, Flosch, zu dem Ding?
Ja, war eine nette Auflockerung. Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen so ein Auffangbecken von verschiedenen Seiten aus. Ne? Man konnte Aja Kong noch mal präsentieren, die zumindest in letzter Zeit so ein paar bessere Matches hatte. Sie hatte ja auch am Abend zuvor ein Match gegen Shoko Nakajima, was ganz cool war. Also für Aja Kong-Verhältnisse ganz cool. Und hier konnte man halt ihre Schwächen größtenteils kaschieren. Und dann hast du halt als Upside eben noch eine Aja Kong, die ja doch irgendwo noch einen Namen hat und ein cooles Thema hat. Und dann passt das. Und wenn Sauna Kamina sowieso nicht gewinnen sollte, dann passt das ja auch. Mir hat in dem Match Akito ziemlich gut gefallen. Der war ja auch in einer essentiellen Rolle, nicht nur um Shuma Katsumata und die Sauna-Jungs und Mädels hier zu eliminieren, sondern war dann eben auch mit Damnation TA gut am Wrestlen. Deswegen fand ich das ganz cool. Ich bin ein großer Akito-Fan, der gefällt mir sehr, wenn er dann auch mal eine essentielle Rolle spielt. Schadenfreude International ist mir so ein bisschen, ich möchte nicht sagen untergegangen, aber ich hätte mir gerade für Takeshi Masada so langsam eine größere Rolle auch erhofft, die er immer mal wieder bekommt. Aber klar, der Fokus lag halt auf anderen Teams und Wrestlern an dem Tag. Und when in doubt, wechselt halt der Titel zu Damnation TA. Das ist halt so. Finde ich nicht, finde ich jetzt nicht gut. Ich hätte auch ganz gerne tatsächlich mal Takeshi Masada mit seinem ersten richtigen Titel gesehen, sagen wir es mal so, weil ich zähle jetzt den Ten-Man-Tag-Team-Titel nicht unbedingt damit rein. Sorry, nicht? An Mecca. Tut mir leid an Mecca Mami und Takayuki Oeki, aber das ist halt eine Reihe von bunten Gürteln, die, wenn man mal darum kämpft, dann wechseln die Titel halt. Hätte ich jetzt vielleicht ganz interessant gefunden zumindest, aber von den, ich sag mal, von den vier Teams, die hier drin sind, ist Damnation TA nun mal das dauerhafteste Tag-Team, denn Smile Squash ist ja auch nur, hey, es sind zufällig wieder drei Mitglieder eines Stables, die 2014 bis 2018 unterwegs waren, stehen mal wieder auf einer Seite, also packen wir sie einfach als kurzes Retro-Revival einfach mal da zusammen. Schadenfreude International sind halt Chris Brooks Buddies und das war's. Ja. Und Sona Kamina musste sich einen neuen Tag-Team-Partner mit Aja Kong suchen. Von daher passt das schon irgendwo. Und du hattest ja auch im Anschluss noch einen Engel, der relativ wichtig war. Deswegen verstehe ich das insgesamt, aber ich gucke Damnation und Damnation TA jetzt auch schon seit viel zu vielen Jahren. Damnation ist 2016 entstanden. Das reicht mir dann auch irgendwann mal. Da kann sich auch mal ein neues essentielles Heel-Stable gern auch ohne Daisuke Sasaki einfach mal finden. Ja, ich brauche dann auch keine Monster-Army oder so, wo er auch wieder mitspielt oder was auch immer da alles war. Ich bin dann auch bereit, es ist zwar nicht so essentiell, dieses Heel-Stable, wie es zum Beispiel bei Dragon Gate ist, aber trotzdem mischt es ja irgendwo immer in großen Titelmatches oder in Storylines mit. Und da bin ich einfach mal bereit für so den nächsten Schritt. Unabhängig davon, dass ich vielleicht ein bisschen mehr mit Daisuke Sasaki oder auch mit Kanon anfangen kann als so manch anderer. Aber das ist halt eine Formel, die dann auch irgendwann abgedroschen ist.
Mhm. Könnt ihr mir was über Masu Urano erzählen? Außer den Kommentar von Strigger vom 1.6.2012, dem er 6 Punkte gegeben hat. Schlimmes Outfit, aber in dem ein echt recht guter Independent-Wrestler steckt.
Ja, ist halt eine Indie-slash-DDT-Legende, muss man schon fast so sagen. Der war ja einfach über Jahre immer und überall mit dabei.
Mhm.
Für mich war er nie was. Mir hat er nie was gegeben. Aber er bedeutet halt auch vor allem lokal für die Tokyo-Independence-Szene sehr, sehr viel. Und das schon seit Ewigkeiten. Auf den greift man immer mal wieder zurück.
Genau, es ist für mich so ein bisschen die Sleazy-Version von Masa Takanashi, so ein bisschen in der...
Und Masa ist nicht Sleazy.
Das ist ja der Witz der Sache.
Ja.
Also, aber als Wrestler ist Masa Takanashi zumindest nochmal ein bisschen runder, was das angeht. Yasu Urano ist halt jemand, der so im 2010er Jahreswechsel dann oft bei DDT wrestelte davor, glaube lange Zeit bei K-Dojo und ist jetzt eher bei Basara, glaube ich, unterwegs. Deswegen, also sieht ihn niemand. Wo sieht man Basara? Er ist so der Inbegriff eines leicht überdurchschnittlichen Wrestlers, der nicht wirklich viel Charakter, zumindest in den letzten Jahren hatte. Deswegen muss man, er ist auch schon 48 Jahre alt, also muss man da nicht weiter irgendwie drauf gucken. Und ist sicherlich für die Leute, die länger DDT gucken, ist das so ein, oh, Yasu Urano ist mal wieder da. Ist dann auch eher Tag Team Wrestler gewesen, hatte dann, mit wem hat er denn so Tag Team Title Runs gehabt?
Arashima.
Harashima und Yuji Hino Monster Army wahrscheinlich, naja. Ja, das war so eher sein Ding und eines der ein fähiger Wrestler sicherlich, aber niemand, der dich irgendwie in große Freudenschreie irgendwie reinbringen wird. Deswegen ist es nett, wie gesagt, ihn zu sehen. Und in der so dieser gelegentliche Six-Man Tag Team Title Run ist dann, wenn man ihn denn relevant einbauen will, sicherlich keine verkehrte Rolle.
Gut.
Flosch.
Möchtet ihr zu dem Match noch was sagen?
Nein.
Sehr gut.
Aber wichtige Frage. Quizfrage. Popquiz.
Oh, Popquiz.
Dem Suma Takao zählt hier nicht. Wer ist das 5. Mitglied von Smile Squash?
Das 5. Mitglied von Smile Squash? Oh, Moment, ich habe gerade Bild vor Augen, als sich das Stable getrennt hat. Ich weiß es nicht.
Yuko Miyamoto.
Ah, okay. Relativ früh auch, ne? Stimmt, Yuko Miyamoto war ja auch eine Zeit lang mal wesentlich öfter bei DDT. Stimmt, 2016 müsste das gewesen sein, ne? Ja,
ich
checke gerade. Stimmt, genau. Stimmt. Smile Yankees, genau. Da haben wir es doch. Das war's. Stimmt. Ja, so viel. Gott, das sind diese Happy-Go-Lucky Midcard-Stables, ne? Disaster-Box-Style, so ein bisschen, wo ich nicht so die komplette Historie weiß.
Hallo, Disaster-Box hat das Heel-Stable gestartet.
Ja. Ja, ist richtig.
Ja. Und wer auch in einem Heel-Stable ist, aber gerade dort nicht aktiv ist, Konosuke Takeshita. Und der hat man einen Zwischenausflug gemacht vom G1, ging's zu DDT und er kam wieder nach Hause und hatte ein Match gegen Masato Tanaka. Das war solide, hat Spaß gemacht für die 14 Minuten.
Flosch?
Ja, war ein gutes Match, sicherlich, 15 Minuten. Sprint, Masato Tanaka hat in 15 Minuten mal wieder seine Qualität kanalisiert, die er aufgrund seines mittlerweile auch hohen Alters mit 51 Jahren und seiner Ringabnutzung einfach auch nicht mehr konstant bringen kann, was auch vollkommen okay ist. Es ist halt sehr zusammenhangslos, weil Takeshita eben ein AW-Wrestler ist und deswegen in seinem Vertrag steht in Paragraph 1, er gewinnt sein Match. Und dann ist es natürlich schwer, ihn in irgendwelche langfristigen Storylines einzubauen. Man hatte ja, als er dann zur AW gegangen ist, versucht, ihn irgendwie gegen Sauna Kamina zu stellen. Und das hat man dann natürlich elegant beendet mit niemand geringer als Chris Jericho. Keine Ahnung, was das sollte oder ob man da noch was Längeres, eine langfristige Storytelling vorhat, das ich noch nicht sehe. Und deswegen zeigt man, um eben trotzdem Konosuke Takeshita zu präsentieren, dann trotzdem so ein Match hier, was ja inhaltlich ganz cool ist, aber halt im Endeffekt nicht langfristigen Mehrwert hat. Er war da, hat gewrestelt, er geht wieder. Und das war's dann. Persönlich hätte ich es nice gefunden, das hatte ich auch bei Straight Wrestling gesagt, wenn man schon nicht den G1 Climax-Plan irgendwie ummischen will und man hat dann ja, weil dieses Match eben am Sonntag stattfand, wo noch am Startwochenende des G1 Climax eben alle Blocks gleichzeitig gewrestelt haben, warum hat man nicht einfach das G1 Climax-Match gezeigt? Jeff Cobb gegen Konosuke Takeshita. Das wäre eine Geste von New Japan gewesen. Es wäre ein Match mit Zusammenhang. Man hätte einen Sieg von Konosuke Takeshita trotzdem gesehen. Er hat ja Jeff Cobb besiegt. Und wenn man schon United National Wrestling machen will, dann warum dann nicht so? Aber gut, vielleicht war das zu viel verlangt. So hattest du einen netten Sprint, aber bringt halt im Endeffekt nicht viel.
Nee. Dieses Match stand schon sehr lange, wahrscheinlich länger als das, dass die wissen, dass Takeshita im G1 ist.
Meinst du?
Das Match steht seit mindestens 3 Monaten.
Ich glaube, der G1 ist länger geplant als 3 Monate.
New Japan wird aber dasselbe Problem wie DDT haben, und zwar AEW. Ich glaube, die wissen alle, man kann mit Takeshita einfach nicht richtig planen.
Ja, aber du musst ja, zumindest muss DDT ja gesagt haben, oder New Japan gesagt haben, ey, wir brauchen Takeshita für 3 Monate im August und Juli. Und ob der dann nun bei DDT an dem Tag ist oder bei New Japan an dem Tag ist, ist ja Jacke wie Hose.
Ja, klar.
Und ist ja nicht so, dass dieses Match groß ein Bild hätte oder Masato Tanaka nicht einfach mal rüberfährt zu DDT. Deswegen, klar kann das möglich sein, dass es da schon planungstechnische Probleme gab, aber ist jetzt nicht so, dass man dafür irgendwas anderes groß abgesagt hätte.
Nein. Aber ist das das Einzige, was du mit Takeshita richtig machen kannst? Du hast halt einer der besten Wrestler der Welt. Und du kannst nicht wirklich was mit ihm machen, weil du weißt nie genau, wann er da ist. Und du weißt, er darf nicht verlieren. Also willst du schon mal nicht irgendwie dein eigenes Talent gegen ihn stellen? Dann soll immerhin das Match gut werden. Ja, dann gibt's halt einen Freelancer. Und mit Tanaka hat man immerhin jemand, der immer mal wieder, unterdessen immer mal wieder, früher war ein Garant, ein echt gutes Match zeigen kann, wie hier. Und der immerhin eine DDT-Geschichte hat, ist ja auch früherer KOD Openweight Champion. Und hat in dessen Titelregentschaft hat er auch Takeshita besiegt, wenn ich mich richtig erinnere.
Denke ich gern für dich nach, Augenblick.
Ich bin schon dran.
Ich bin schneller. Ja, hat er. 20. März 2020. Das war Hochzeit der Pandemie tatsächlich. Wow. Oder großer Start der Pandemie. Holy shit. Der
Start, ja.
Jahre. Holy shit, ja. Geiles Match aber gewesen.
Haben Sie, ist da auf dem DDT-YouTube-Kanal.
Sehr gut. Guckt euch an.
Und da ist das vielleicht das Beste, was man daraus machen kann? Also halt diese Freelancer-Matches, ja. Aber es sind halt leere Kalorien. Ist geil,
ja.
Hat aber halt nicht nachhaltig.
True.
Das klingt gut auf jeden Fall.
Ja, Match hat Spaß gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Das Schöne war bei dem Match, ganz kurz, ich hatte das geguckt und an dem Wochenende war mein bester Freund mit seiner Freundin zu Besuch. Und meinen besten Freund habe ich schon ein paar Mal mit zur WXW geschleppt. Und ich nerv den auch regelmäßig mit Wrestling. Also der ist es gewohnt, auch wenn er keinen Bezug dazu hat. Und seine Freundin kam in den Raum und die hat da null Bezug. Und als Tanaka da volles Matt mit dem Elbow in Takeshita reinlief und war nur so, warum? Ich verstehe es nicht, ich werde es nicht verstehen. Und ist wieder gegangen.
Das ist eine absolut faire Frage.
Richtig gemacht.
Ja, Antwort darauf, weil es geil ist.
Das habe ich auch so gesagt tatsächlich. Weil ich habe mich halt einfach nur gefreut wie ein Kind.
Es hat auch wirklich einfach Elbows das Match.
Ja.
Elbows und Blue Power Bomb vom Apron durch den Tisch.
Ja, Tanaka-Style halt.
50.
Es ist halt scheiße, wenn einer deiner Trademark-Spots ist, man haut mich durch den Tisch. Das ist halt kacke. einen durch den Tisch, aber.
Ich habe auf Cage-Match nachgeschaut, was denn so das letzte, da war das Match noch ein wenig besser bewertet als jetzt aktuell. Was denn das letzte Match von ihm ist, das so gut bewertet wurde. Da würde ich vielleicht noch den ECW Street Fight hinzufügen, einfach weil wir da waren, war witzig.
Genau.
Das letzte Match war Masato Tanaka gegen Momoka Hanasono, das wir nur von der Fancam haben, die TikTok-Style hochkant gefilmt wurde.
Yeah, Wrestling!
Ich kann das Match nur empfehlen, das hat damals echt große Wellen geschoben, das war witzig.
Wo lief das? Bei einer Great House Show?
Nein, Great Book also, doch keine Momoka Hanasono.
Oder gute Matches.
Ja, es ging mir um den
irgendwo den in Osaka. Irgendwo in Osaka.
Ja, bei Zero One. TikTok,
ne? Ja. Und wenn TikTok, dann bitte zukippern.
Stimmt. Ja, aber wie gesagt, das Match hat, ich glaube, uns allen soweit Spaß gemacht. Mal gucken, wann wir Takeshita das nächste Mal sehen. Und dann geht es schon ins drittletzte Match. Und ich habe schon auch von ein paar Leuten gehört, dass das wrestlerisch ihr Lieblingsmatch war der Show. KOD Tag Team Title Match. Burning, Tetsuya Endo und Yuki Ino treffen auf Team Noah, Atsushi Kotoge und Go Shiozaki. Flosch.
Ja, war geil, ne? War ein kleines Spotlight-Match für Burning, weil die ja auch ein bisschen durch diese Rivalität so richtig, richtig zusammengewachsen sind. Auch eins mit einer ganzen Menge Hintergrund, was sicherlich wäre hier einfach nur rein parachuted in den Event quasi aufgrund des Videopaketes sicherlich mitbekommt, aber auf der Road to Peter Pan gab es dann halt einige Auseinandersetzungen von den, ja, ich sag jetzt Invadern, aber die sind ja einfach reingekommen und haben gesagt, hallo, wir möchten wresteln. Ja, gerade an Yuki Ino ist, finde ich, schon noch ein Stück gewachsen. Gerade an und mit Goshi Ozaki, oh Wunder. Und die beiden, denen tut diese Tag-Team-Titel-Regentschaft auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Und haben halt auch hier präsentationstechnisch noch einen Schritt nach oben gemacht, ne, weißes Gear, beide gemeinsam. Da siehst du dann, okay, alles klar, jetzt ist nochmal ein Stück ernster als vorher. Weil es schon ein bisschen random war, dass sich Yuki Ino Tetsuya Endo angeschlossen hat, nachdem Burninger so halb disbanded wurde, zumindest Junakiyama das Ding verlassen hat und damit ja auch eine der essentiellen Figuren. Aber man hält die Flagge schön hoch, hat jetzt nicht mehr viel mit Burning an sich zu tun, aber ich nehme das Branding auch gern weiter. Und die beiden sind als Tag Team richtig gut. Auch Tetsuya Endo hilft das Ganze hier einfach mal nicht in einer zwangvoll tragenden Rolle der Promotion, wo man gerade andere Eckpfeiler aufbaut und das sehr gut, wie ich finde. Ja, und mit Atsushi Kotoge und Goshi Ozaki hast du zwei fähige Wrestler. Über Goshi Ozaki müssen wir uns nicht viel unterhalten. Und hier hat Atsushi Kotoge auch gut Feuer gezeigt, gerade zum Ende hin mit den Headbutts, die kann man sich darüber streiten, ob die notwendig sind oder nicht. Aber
das ist Atsushi Kotoge. True. Er kann nicht anders.
Ja, ist auch richtig. Ist dann die Frage, ob es notwendig ist, damit er irgendeine größere Emotion auch übertragen kann. Aber hey, man hat es getan und es hat am Ende nochmal die spezielle Prise Feuer eben im Endspurt reingebracht. Am Ende mit dem Sieg für Burning. Ich fand's, wenn man mir sagt, ey, das ist mein Lieblingsmatch, dann kann ich sagen, alles klar, verstehe ich durchaus. Ist vielleicht das, wo du kontextlos noch am meisten Spaß draus haben kannst. Aber ja, ich ist mal wieder so ein Match, wo viele Leute, die ja sagen, hey, so ein DDT-Match, das ist ja nicht viel Aufbau, sondern viel Haha, der hat dann halt keine Ahnung.
Ja, ist richtig. Nee, ich hatte da auch echt Spaß mit tatsächlich. Hab's auch zweimal geguckt, weil ich beim ersten Mal auch da nicht so richtig hingeguckt hatte. Und es gefiel mir wirklich auch echt gut und Endo mag ich so oder so und Ino, ich bin so froh, dass er in Burning drin ist und dass Ferrymans nicht mehr existiert und dass er jetzt richtig wrestelt und es macht Spaß.
Hey Flosch?
Ja.
Das ist mein Lieblingsmatch der Show.
Ja, hey!
ja, absolut. Also Endo und Ino, den beiden tut das dieses Tag-Team richtig, richtig gut. Die fühlen sich beide so erfrischt an.
Jo.
Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und ich meine, Go, auch 2024 Go ist immer noch sehr gut. Und Atsushi Kotoge sowieso über alle Zweifel erhaben. Was mich etwas stört, weil Flash, du hast gesagt, dass man da vielleicht kontextfrei am meisten Spaß dran hat. Aber trotzdem hat das Match sehr viel Kontext.
Ja, richtig.
Ich meine, es geht ja, es geht zurück bis zum ersten Cyberfight Festival. Was mich persönlich aber sehr stört, muss ich sagen, ist ja, Endo fühlt sich so frisch an und dann muss er halt immer dieser Spot wieder vorgekramt werden. Das finde ich einfach. Das wird ihm nicht gerecht, auch wenn er das wahrscheinlich selbst so will. Also, ich nehme nicht an, dass ihm gesagt wird, du musst jetzt wieder den Spot machen. Und ja, Nakajima haben wir zwar nicht mehr hier, aber Kotoge war auch in dem Match. Ja, gab's aber auch. War gut. Echt. Das waren 20 Minuten aufs Maul. Und das hat die Show so bisher noch nicht gehabt. Also, doch, ist witzig. Gab das ganze Match vorhin aufs Maul, aber irgendwie anders.
Ja, ich fand halt, da ich ja das Match zweimal geguckt habe, fand ich das Match davor, das war halt, das konntest du dir so also so fast schon im nebenbei mit angucken. Das war ein guter Sprint, der lief so nebenbei und du hast alles mitbekommen. Und bei dem Tag-Team-Match, ich habe es ja auch zweimal geguckt, weil ich beim ersten Mal nicht so aufmerksam war und da auch gar nicht drin war. Und beim zweiten Mal gefiel es mir dann dadurch auch deutlich besser als beim ersten Mal. Und das war auch irgendwie von der Intensität anders und anders aufgeladen. Und das gefiel mir, wie gesagt, auch richtig gut.
Das war ja die zweite Verteidigung gegen Auswärtige. Hier war es Team Noah. Bei Judgment gab es schon das Match gegen New Period.
All Japan.
Ja, All Japan, Ryuki Honda und Yuma Anzai. Das war auch schon echt gut. Fand ich dieses Match hier nochmal etwas besser. Würde mich aber sehr freuen, wenn das so weitergeht und wir noch mehr auswärtige Teams sehen könnten. Ist ja bald GCW da, vielleicht da, wobei brauche ich jetzt nicht. Burning als Verteidiger von DDT finde ich cool.
Du lass GCW Rollins is Forever mitbringen und dann Burning gegen Rollins is Forever nehme ich
auch.
Kevin Crew ist aber, glaube ich, verletzt, oder? Ich glaube,
Kevin Crew ist verletzt, ja.
Stimmt, ja, ich war mir nicht sicher.
Mandas ist aber da und da Higuchi verletzt ist, gibt's kein Mandas gegen Higuchi, also soll er das machen. Mit egal wem.
Ja. Nehme ich auch. Ja, ich bin gespannt. Und dann kommen wir zum Co-Main-Event und zu meinem zweitliebsten Match der Show. No Disqualification Match. El Desperado, seinem letzten Match vor seiner Verletzungspause, vor seiner OP. Er traf auf Chris Brooks. Diese Herausforderung wurde bei Desper Inventational ausgesprochen. Und ich hatte da einen Heidenspaß mit. Es war schöner Hardcore-Quatsch, wie man ihn von DDT kennt, vor allem von den beiden. Es ging 22 Minuten. Und Spedusch, fang mal an, was sagst du?
Ich mochte das Match gar nicht. Ich fand das einfach nur langsam und lang. Man wusste auch erst im Nachhinein, dass Despin einen kaputten Meniskus hat, oder? War das vorher schon bekannt?
Also, das hat mich dann auch überrascht. Nein, das war nicht über... Also, dass es der Meniskus war, das ja. Aber dass das sein letztes Match vor einer längeren Verletzungspause sein würde, das war vorher schon bekannt.
Okay.
Genau, das war mir persönlich nicht bekannt,
weil als ich das dann gelesen habe, da warten schon, ach, okay, das macht jetzt doch ein, zwei Dinge klar. Hat sich halt einfach angefühlt, wie wir setzen jetzt was auf, wessen etwas rum, bis wir endlich den Spot zeigen können.
Deathmatch Wrestling.
Ja, aber ich mag Deathmatch Wrestling, im Gegensatz zu dir. Und
deswegen bin ich ja überrascht, muss ich gestehen.
Und ich mag vor allem auch. Ja, das ist Deathmatch Wrestling, aber das ist jetzt vergleichsweise harmlos. Und ja, ich mag den DDT Hardcore-Stil, natürlich vor allem vorhin tragen durch Shunma. Bei dem halt viel auch, ja, noch. Es geht weniger um einfach zu verkaufen, ja, ich will dem anderen nicht so viele Schmerzen wie möglich hinzufügen. Und bei den beiden hat sich das sowieso mehr angefühlt als, ja, wir sind Freunde und wir machen jetzt einfach, worauf wir Bock haben. Ich weiß nicht, wieso sich das darin äußert, dass sie sich die Nippel zuteilen.
Geil finden.
Ja, klar, müsst ihr...
Lass ihn ihren King.
Ja, kein King-Shaming hier. Und dann die Schadenfreude-Eingriffe hat sich halt angefühlt, als wäre, also müsste Chris der Heel sein, war er aber absolut nicht. Gab es in dem Match so irgendwie auch nicht.
Nee.
Dafür hat zur Abwechslung mal der Antonio Honda-Spot geklappt und war witzig. Ja, keine Ahnung. Das war ein... Ich habe mir so viel von dem Match versprochen. Für mich war es nichts. Aber ich weiß, vielen Leuten hat es gefallen.
Wie gesagt, ich hatte da großen, großen Spaß mit. Also das Einzige, wo ich überrascht war, ich kann das mit der Länge, kann ich es verstehen. Ich habe es so nicht gefühlt. Ich muss auch sagen, es hatte sich für mich auch nicht wie 22 Minuten angefühlt. Was ich halt krass fand, war dieses, ja, Despi zieht die Maske ab, macht seine Haare nach hinten und let's go. Und das war nach 5 Minuten. Und da war ich so, okay, gut. Das hat mich halt überrascht, dass die da so schnell losgegangen sind. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, es war Spot of Spot und da hat vielleicht einem irgendwas gefehlt. Oder man hatte eine andere Vorstellung. Aber wie gesagt, ich wurde davon richtig abgeholt. Und weil ich einfach... Das Schöne war bei dem Ding, bei dem Match davor, sagte ich, ich musste mich halt wirklich konzentrieren. Und da habe ich mich einfach drauf eingelassen und wurde berieselt. Und es hat wunderbar funktioniert. Und ich mag beide halt sowieso. Und das war halt einfach cool. Und wie gesagt, die Spots, sei es mit dem Bloomberg-Key auf den Kopf schlagen, sei es das Festhackern der Einladung fürs Desperate Invitation. ich hatte da meinen Spaß mit und war gut. Flosch, was sagst du denn?
Yannick, wie fandst du Jun Kasai gegen El Desperado?
Geil.
Was war der essentielle Unterschied bei diesem Match?
Ich habe das Kasai-Match nicht mehr gesehen, seit es passiert ist. Ich habe bei ihm hier halt absolut gar keine Emotionen gespürt. Weil und das, ich weiß, das Kasai-Match war richtig emotional.
Ja, aber es ging ja in dieselbe Disziplin, nämlich dass zwei Leute, die eigentlich eine unausgesprochen positive Beziehung miteinander haben, oder der eine Fanboy über den anderen sucht sie aus, dass die beiden oder hier in dem Fall halt El Desperado frei kommt von seinen New Japan Ketten, um das mal so zu sagen.
Ja.
Dass Jun Kasai gegen El Desperado noch eine Ecke besser war, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das will ich auch gar nicht runterreden. Aber auch das war ja ein das war natürlich mehr Deathmatch, das war ja quasi das Match nur auf noch einer extremeren Ebene. Die Grundstruktur und die Grundemotion hatte ich hier in meinen Augen ganz genauso. Dass Chris Brooks jetzt auch Schadenfreude eingesetzt hat, das sah ich jetzt nicht unbedingt als Heel da sein, sondern Chris Brooks being Chris Brooks einfach.
Ich mag Schadenfreude auch nicht, muss man sagen. Geht die Gruppierung.
Die haben jetzt für mich nicht irgendwie ein also ich verstehe, dass man Damnation nicht mag, die haben halt einen negativen Ausfluss auf andere Storylines auch. Das sind halt Chris Brooks Freunde irgendwo. Muss das jetzt das offizielle Stable sein? Sollen sie machen, ist mir scheißegal tatsächlich. Deswegen ist das halt einfach die Posse von Chris Brooks. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch vermehrt Deathmatch gesehen in den letzten Jahren. Auch aufgrund von Straight Wrestling und aufgrund einfach dadurch, dass diese Art von Wrestling halt öfter gemacht wird. Und das hier ist jetzt kein Deathmatch-Wrestling, aber von der Grundstruktur her, dass man auf gewisse Spots aufbaut, fand ich das jetzt eigentlich nicht groß unähnlich. Ich versuche halt zu verstehen, wieso man das Match, wenn man andere Matches einer sehr ähnlichen Gattung gut findet, woran es dann hier hapert, bis auf eben El Desperado ist ein Schritt langsamer. Aber es war ja offensichtlich so, dass die Leute gar nicht wussten, ey, wie verletzt ist er nicht, denn zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass er jetzt auf den letzten Beinen laufen würde. Ich hatte viel Spaß bei dem Match. Ich habe aber auch einfach das nicht unbedingt von purer Matchqualitätsseite gesehen, sondern einfach von den Vibes, die dieses Match von Anfang an versprüht hat. Sei es die Maske, mit der Chris Brooks rausgekommen ist, das Bouquet, was prominent am Anfang eingesetzt worden ist. Die Wrestling-Phase dann in der Mitte, die Gummibettner, die Dragon Gate-Style dann auf komplett Schadenfreude abgefeuert wurde. Natürlich auch Barbed-Wire-Kram, den ganzen Quatsch dann mit dem Tucker zum Beispiel. das ist jetzt alles nichts, was ich noch nicht gesehen habe, bloß halt zusammengebaut von zwei Wrestlern, die das Ganze in meinen Augen unglaublich charismatisch rübergebracht haben. Und als letztes Hurra für El Desperado im derzeitigen Abschnitt seiner Karriere, der es ja auch mit dem Desperate Invitational quasi auch noch so diese Fahrt aufgenommen hat und zusammen mit dem Best of the Super Junior Sieg und dem Titelgewinn und dem anschließenden Titelverlust ja auch an Doki, fand ich das eigentlich eine coole, runde Sache und auch eine große Respektsbekundung von El Desperados Seiten aus, dass er einfach relativ schnell sagt, alles klar, Chris Brooks, du willst ernst machen, also ziehe ich mir die Maske ab und man weiß sofort, oh shit, is on quasi. Ich fand's ziemlich gut. Noch wahrscheinlich, nachdem ich es jetzt auch hab ein bisschen wirken lassen, hinter dem Tag Team Title und dem Titelmatch und jetzt als einzelne Ding betrachtet natürlich dann der Weapon Rumble aufgrund der Emotionen, die da halt stattfanden. Ich bin halt noch auf der Suche, was da so und wo diese, und du bist ja nicht der Einzige, von dem ich das gehört habe, Yannick, ja, der gesagt hat, ich habe ja einen Disconnect. Warum das, also außer die Leute, die sowieso alles von DDT eher ein bisschen negativ betrachten, Grüße gehen raus an Dylan, dass ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, wo dann dieses nicht so gut finden herkommt, da bin ich noch bei.
Kann ich dir auch nicht sagen, ich habe das Match auch nur einmal gesehen. Und
ich auch, nicht, aber sollte auch reichen.
Nicht tief irgendwie analysiert oder sowas. Hm. Zwei Punkte. Einerseits zum Blumenbouquet. In Rosenblätter zu wrestlen ist geil. Was ein Visual. Gerne mehr.
Ja.
Aber zu dem Punkt, ja, El Desperado ist von seinen New Japan-Ketten frei. Ist aber auch nichts mehr Neues. Da ist dann der Unterschied zum Kasai-Match.
Ist sicherlich der Novelty-Faktor ist da, das stimme ich dir zu.
Und ich meine, er ist frei, er hat gerade ein Dino-Match gewrestelt.
Ja, ist richtig. Nochmal eine andere
Stufe. Heißt eine eigene Show. Ich hab's geliebt. Großartig.
Das war fantastisch.
Ja, du, ich habe vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir von dem Match sehr viel erwartet habe.
Aber ja. Wie gesagt, ich kritisiere das ja auch nicht, dass die Leute das nicht gut fanden, sondern ich versuche halt auf die Wellenlänge zu kommen. Beziehungsweise die Wellenlänge zu erkennen.
Dann lass uns doch zum Main Event kommen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Überleitung. KOD Openweight Title Match stand auf dem Programm. Der Champion Yuki Eno traf auf den Sieger des King of DDTs 2024, Mao. Zwei Stable-Freunde trafen aufeinander. Und Yannick, du darfst gerne wieder beginnen.
Oh. Dieses Match hat sich richtig groß angefühlt für mich. Und auch wie sie das Match gewrestelt hat, es war natürlich klar ein Main Event und groß und lang. Und das hat mich jetzt aber nicht so gestört, weil das war klar ein Match, das nur diese beiden Wrestler miteinander haben konnten. Du schaust dieses Match und das war ganz klar Yuki Ueno gegen Mao. Ich fand den Bild ab schon mit Mao, der gefunden hat, ich muss mal ein wenig kriegen und hat den ganzen Shows vorher immer mit anderen Gruppierungen gegen Sana Kamina. Ist bei der großen Ueno Park Biergartenshow damit geendet, dass er ein Damnation Shirt anhatte. Und ja, dann haben sie gewrestelt und man merkt, die haben sich halt auch sehr gut gescoutet. Die teamen ja schon sehr lange miteinander. Und so die normalen Moves von Mao, die sind alle nicht so richtig durchgekommen. Und er hat da durchaus auch was zu beweisen gehabt, weil Ueno ganz klar so als neues Ace aufgebaut wird und sich so gibt und auch so sehr gut ankommt damit. Man muss sich nur hier die Zuschauerzahl dieser Show ansehen und all der Shows, die er mit Titelmatches geheadlined hat. Und da will Mao natürlich nicht abgehängt werden. Aber bei seinen normalen Moves ist er immer gekontert worden. Aber wie er wirklich Erfolg hatte, waren dann hingegen solche Moves, bei denen er die nur ein Mao machen würde im DDT-Kosmos, aber die er nicht jetzt in jedem Match rausholt. Ja, viele Sachen mit den Ropes und Dives und so, das war sehr cool. Das hat dem Ganzen so ein schönes, stimmiges Gefühl gegeben. Und schlussendlich hat Yuki Ueno dann das für sich entscheiden können. Und das, ich habe auf Mao getippt, aber das war wirklich so 50-50. Es hat mich dann durchaus überrascht, aber ich bin nicht unzufrieden. Das Match war schön. Ich würde lieber eher sagen schön als gut. Das war einfach schön. So mag ich DDT.
Losch.
Ja, also ich würde schon sagen, das war ein sehr gutes Match. Es war für mich auf alle Fälle. Es war der größte WrestlePeter Pan Main Event seit 2019, wo damals Konosuke Takeshita gegen Tetsuya Endo angetreten ist. Vor allem was den Aufbau und die Historie angeht. Ne? Wir hatten dazwischen hatten wir Akiyama gegen Takeshita. Letztes Jahr hatten wir Chris Brooks gegen Yuji Hino, wo es halt um Chris Brooks ging und nicht um Yuji Hino. Wir hatten Higuchi gegen Endo, wo natürlich der Aufstieg von Higuchi da so seinen Höhepunkt gefunden hat. Er hat dann den Titel ja gegen Endo verteidigt, der ja da einiges, ich möchte nicht sagen, wieder gut zu machen hatte, aber da wieder zurück an die Spitze wollte. Hier war es aber eben schon, dass die Story der beiden sehr im Vordergrund stand. Und natürlich, das Wrestling war gut, aber wie Yannick schon sagte, zweitrangig. Die hätten auch ein wesentlich schlechteres Match wresteln können und trotzdem hast du hier, hättest du Gefühle gefühlt, die du nur bei DDT auf diese Art und Weise kriegst. Weil eben Mao die Suche nach dem Main-Event-Rezept sucht und er dachte, er findet sie darin eben nicht mit seinen Kumpels anzutreten. Und wer weiß, ob es anderweitig nicht dann doch zum Ziel geführt hätte, aber die Story dieses Matches ging dann ja auch nach dem Finish noch weiter, als Yuki Ueno eben bewiesen hat, dass er das Ace von DDT derzeit ist und der Eckpfeiler, der einfach, an dem niemand derzeit vorbeikommt. Und es sah erst so aus, als wenn Mao die Konsequenzen ziehen würde, aber zum Glück gab es dann doch die versöhnende Umarmung, um eben ein absolutes Happy End am Ende zu haben. Ich fand das Match ziemlich, ziemlich gut, ist mein Lieblingsmatch des Abends. Aber hier hast du, glaube ich, mehr von diesem Match, wenn du tatsächlich ein emotionales Investment in diese beiden Wrestler, die Historie miteinander hast und eben in DDT drin bist. Aber das ist auch vollkommen okay, das muss nicht jeder. Dafür hast du halt diese Bandbreite an Show, wo du für jeden was hast. Diejenigen, die Quatsch mögen, diejenigen, die einfach auf die Fresse mögen oder die halt so in diesem DDT-Kosmos drin sind, um eben auch die emotionale Komponente einfach komplett mitnehmen zu können. Und da hat dieses Match, wie ich finde, wirklich gut abgeliefert.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Ich fand es auch echt gut und die 29 Minuten, knapp 30 Minuten haben mich auch absolut nicht gestört und gab auch tolle Spots und was ihr schon sagtet mit der Connection der beiden und wie sie darauf draufgegangen sind und so. Das war sehr, sehr cool. Das Ende natürlich war sehr schön, wo der Mao doch dazu kam. Und was ich halt krass fand, waren die Spots mit den Destroyer auf der Bühne, auf der Rampe da. Die fand ich auch echt gut, diese Sequenz. Und war sehr, sehr schön. Und der nächste Herausforderer für Ueno ist Shinya Aoki. Und da bin ich gespannt drauf.
Ich freue mich da sehr drauf. Ueno und Aoki können es zusammen, das wissen wir. Und Ueno ist auf einem sehr speziellen Run als Champion. Es geht ganz klar darum, ihn als Ace zu positionieren. Er hat halt mit Takagi, mit Dino, mit Harashima, mit Akito ganz wichtige Personen von DDT abgegrast, sozusagen. Und sehr, spezielles, ja, DDT-Matches, DDT-behaftete Matches gehabt. Und da ist durchaus auch noch genügend Material hier, um das weiterzuführen. Und mit Aoki habe ich hier nicht gerechnet, aber der hat halt gerade in der Pandemie auch eine große Rolle gespielt. Und dieses Jahr hat nicht viel gewrestelt, aber hat er trotzdem bei Judgment das Chihiro Hashimoto Match gehabt, das richtig, richtig gut war.
Nee, dieses Jahr bei Judgment hatte er das Six-Man-Tag-Title-Match.
Echt?
Ja.
Okay, okay. Dann habe ich das falsch gespeichert. Tut mir leid.
Ist alles gut. Hashimoto-Match gab es bei Nevermind 2022.
Nee, April Fools dieses Jahr.
April Fools.
Ach, dieses Jahr,
April
das Fools
war das Match. Ja. April Fools. Ja, es war dieses Jahr.
Es war dieses Jahr, genau.
Stimmt. Genau. Das Match wird wieder komplett anders als alles andere in dieser Regentschaft. Und ich freue mich drauf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Frage, die ich mir gestellt habe und die ich mir absolut nicht beantworten kann. Wenn diese Reign irgendwann endet, wer ist der, der sie beendet?
Es gibt einige Varianten. Aber ich würde mal auf Tetsuya Endo tippen.
Oh, von dem bin ich tatsächlich relativ weit entfernt. Okay. Aber ich kann ja auch nicht sagen, wer es ist.
Und ich kann dir vor allem nicht sagen, wann.
Ja, wann? Ja,
also ich denke jetzt, weiter als Ultimate Party Ende Dezember kann man derzeit in meinen Augen noch nicht denken. Ne, das ist die nächste große Show in der Sumo Hall. Und ich weiß nicht, ob tatsächlich DDT noch was dran drehen kann und doch irgendwie Konosuke Takeshita doch nochmal dazu kriegt, dass er doch mal verliert. Ansonsten steht vielleicht, also würde ich zumindest ein Rematch gegen Chris Brooks ganz cool finden. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto wahrscheinlicher und desto eher kann ich mich mit Tetsuya Endo als nächsten Champion anfreuen. Du hast vollkommen recht. Ist ja immer jemand, der so auf dem Heißbrenner noch gehalten wird. Du hast doch die komplette Bandbreite an Matches, weil du eben Akito und Harashima und so die DDT Old Guard quasi hast antreten lassen. Und jetzt offensichtlich aus gutem Grund, weil jetzt kann man natürlich noch eine ganze Menge. Es fehlt das obligatorische Daisuke Sasaki-Match noch.
Sasaki hat schon Ewigkeiten kein Titelmatch mehr gehabt. Seit Ewigkeiten.
Ja, eigentlich ganz cool, aber. wollen wir eigentlich mal nicht beschwören. aber Chris Brooks, er hat den Titel ja verloren gegen Yuki Uenno, da kann ich mir absolut ein Rematch vorstellen. Sicherlich wen haben wir denn da noch so? Ich guck gerade so mal.
Naomi Yoshimura kommt morgen zurück. In 3-4 Monaten kann er challengen. Higuchi ebenfalls.
Ja, Higuchi ist natürlich so ein Eckpfeiler. Yuki Naya hatten wir schon, also nehmen wir den, glaube ich, eher mal raus.
Hirata kein Match. Oder hat Hirata überhaupt jemals ein KOD Openweight Match gehabt? Ich weiß es nicht. Shunma hatte noch nie eines.
Ich würde dann auch nochmal Jun Akiyama in den Raum werfen, der ja auch ewig schon nicht mehr im Titelrennen gewesen ist. Also du hast, das ist halt so der Vorteil von DDT, dass du so viele Facetten und so viele Ebenen hast, dass du dass im Gegensatz zum Beispiel zu All Japan, da gehen dir die Herausforderer nicht plötzlich aus, weil du eben auch so ein Quatschkopf da mal reinstellen willst. Ich meine, mit welcher Daseinsberechtigung, außer er ist schon lange da, hast du halt dann Shokudino da reingesteckt. Aber in relativ kurzer Zeit hat man dann gesehen, warum, nämlich auch einfach aufgrund der Tatsache, hey, du willst der Eckpfeiler von DDT sein, also musst du auch gegen den antreten, der DDT wie kein anderer nach außen hin das in Match guten, in schlechten Zeiten vertritt. Das war ein fantastisches Ding. Und da musst du dann halt auch einen Jun Akiyama zum Beispiel im Kopf haben, der halt die in den letzten Jahren DDT geprägt hat und in der neuen Generation sicherlich DDT geprägt hat. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass wenn tatsächlich man so publik mit dem Abgang von Makoto Ishii umgeht, dass man sagt, ja, alles klar, du kriegst noch mal bei in so einer C-Show so einen Title-Shot, wo das Match auch ziemlich gut werden wird. Yuki Uenno ist ein fantastischer Wrestler, was die meisten Facetten von DDT angeht.
Oh,
und
ja.
Das präsentiert er derzeit in einem echt fantastischen Title-Run. Und den möchte ich auch, also in diesem Jahr möchte ich den eigentlich noch nicht enden sehen.
Ja, geht mir ganz gleich. Ich hätte gerne Mao gesehen, dass wir das hier ändern, bevor der Dampf raus ist. Aber ich glaube, der Dampf ist noch lange nicht raus. Von dem her.
Ja.
Ich habe noch zwei Namen, die nicht genannt wurden. Das sind Yuki Ino und
logisch.
Mit einem Namen, mit dem ich schon lange liebäugel, Shuji Ishikawa.
Ja, also Ino doch, hat der ist auch gerade im Kopf.
Ishikawa, KOD Openweight Champion, der hat halt auch einen riesen, der Big Dog. Also irgendwoher kommt der Name, ne?
Ja, aber diese hatten wir nicht, wie viele Shuji Ishikawa? Wir gucken mal, KOD-Title-Regentschaften hatten wir schon. 2016 war eine, ist schon lange her. Wo er wirklich ja als Outsider auch so halb reingekommen ist, wo er dann zum ersten Mal mit Big Japan da die Outside-Touren hatte und danach ist er dann der Triple Crown Champion im folgenden Jahr geworden. Ja, er ist halt auch schon 48 und schon ein bisschen K.O., ne? Für eine Challenge nehmen? Ich dachte, du meinst jetzt wirklich für eine Titelregentschaft.
Nein. Ich will auch Ino nicht den Titel geben.
derzeit nicht. Derzeit wirklich nicht. Also er ist auf einem besseren Pfad als noch vor 2 Jahren. Aber ich möchte lieber diese Aufwärtstraktion weiter haben. Aber als Übergangstitelverteidigung nehme ich Shuji Ishikawa sehr, sehr gern.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Ino hatte ich auch im Kopf.
Und was war so eure Reaktion, als Shinya Oki rausgekommen ist?
Ich persönlich fand's geil. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Leute vielleicht ein bisschen underwhelmed sind, weil Shinya Oki ist halt Comedy-MMAler? Komisch.
Ja.
Und so nach dem Main-Event der Sumo Hall, da sind halt andere Namen, ne? Also da wäre vielleicht so ein Jun Akiyama, ne? Und ja, das ist nochmal, oh, die Shit. Es ist halt wieder so richtig typisch DDT. Ne, genauso wie wir vorhin gesagt haben, Ex ist Tomomitsu Matsunaga, ist halt der nächste Herausforderer. Shinya Oki, weil das dann halt auch so ein Currican Hall Main Event wird und da das absolut Sinn macht. Aber es ist trotzdem schon so ein, ha, okay, aber das hat man dann relativ schnell ja gut einfangen können. Es ist aber halt kein, oh, holy shit, Alter, das ist jetzt die nächste krasse Titelverteidigung, let's go, ne?
Das hat so ein wenig mein Ding, weil letztes Jahr war ich selbst in Ryogoku. Deshalb, da hat Chris Brooks den Titel gewonnen. Und dann ist halt Irie rausgekommen.
Dann ist Irie rausgekommen, ja.
Und hat gesagt, hey, du hast ein Turnier gewonnen, ich habe ein Turnier gewonnen, bin danach Champion geworden. War halt auch geil, weil ich war da. Und so, jetzt lass uns herausfinden, wer der Bessere ist. Und da bin ich halt absolut ausgeflippt. Konnte in meiner Reihe da niemand verstehen, aber sekundär. Und so ein Moment hat es hier leider nicht gegeben. Ich nehme das sehr gerne, aber es ist halt nicht. Die Strahlkraft ist nicht dieselbe.
Richtig, aber das heißt natürlich, dass wir dann im Dezember Yuki Uenno gegen Lawrence Roman bekommen.
Nehme ich
sofort.
Nehme auch. Wenn man diese indirekte Herausforderungszusammenarbeit mit WXW haben will, Lawrence Roman, ab geht's.
Okay, wer ist 30er?
Nee, aber ich fand Aoki, ich war überrascht, aber ich finde das auch echt cool, weil ich mag den und finde ich cool. Auf jeden Fall.
Ach, und etwas ist mir noch in den Sinn gekommen, apropos Herausforderer. Die Anytime Anywhere-Verträge kommen zurück. Es kann also an absolut jeden gehen.
Hat man sie wieder gefunden, ja.
Ja, man hat das NFT entstaubt.
Sehr gut. Ja, mein Gott, bei DDT nehme ich es noch im Gegensatz zu anderen größeren Promotions, über die wir hier nicht sprechen müssen. Da ist das hier immer noch eine Ecke wilder. Und ich bin gespannt. Das nehme ich.
Ja. Haben wir noch zu dem Match was zu sagen?
Ne.
Ne.
Okay, ja. Was wir vorhin vergessen haben, ist, sie haben für September das nächste Match von The Rampage, Kaze Takeshi, angekündigt.
Sehr gut.
Da wird mal wieder die Kurokun Hall ausverkauft.
Ich bin ja etwas enttäuscht, dass es wieder die Kurokun Hall ist. Ist aber aktuell schwierig, weil das nächstgrößere wäre Otavad und Otavad gibt's erst im Januar wieder.
Genau.
Ja. Wird wieder ausverkauft sein, gehe ich stark von aus.
Lässig. Lässig.
1600 Leute war gut. Hat's.
Das, mindestens.
Das Feeling war da.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, und wir haben Ryuichi Kawakami noch nicht groß erwähnt. Der, das neueste Mitglied von der Nation TA. Nicht so unbedingt, aber eine Working Relationship ist da. Er wurde ja von Great gefeuert, in Anführungszeichen, und hat deswegen bald ein Titelmatch. Ist halt jemand, der derzeit sehr viel auch unterwegs ist. Grundsätzlich als Wrestler finde ich ihn cool, also nehme ich ihn gern und bin mal gespannt, ob er tatsächlich bei DDT mehr bewegen wird oder ob es dann halt so ein kurzes Intermezzo werden wird.
Bin gespannt.
Mit Kawakami habe ich kein Problem, eher mit Great, aber wenn er ein paar Mal da ist oder von mir aus auch längerfristig, nehme ich. Auch ein potenzieller Gegner für Bueno.
Ja, natürlich, gerade wenn du so von außen kommst, ne? Und aber dann sollte man nicht auf doofe Ideen kommen.
Ja.
Das stimmt wohl.
Auf die Idee ist nicht mal Great gekommen.
Ja, das ist richtig.
Big Japan erst recht nicht.
Ja, obwohl, da war es vielleicht keine doofe Idee gewesen.
Kawakami. Hab ich in der Turbinenhalle 2014 gesehen, in einem Match. Michael Dante und Tommy End besiegen Rücke, Kawakami und Tobi Blunt.
Tut mir leid.
Klingt jetzt da etwas, wofür ich mir jetzt WXW Now kaufen werde.
Ja, und an demselben Tag gab es noch Kawakami und Okabayashi gegen die Outsiders.
Hä? Weiß nicht, wer die Outsiders sind.
Walter und Dreisker.
Geil. Okay, das hört sich aber gut an. Nehme ich.
Outsiders. AUT, Out, Österreich, verstehst du?
Ja.
Outsiders.
Ja.
Okay. Und an dem gleichen Tag gab es noch Axel Dieter Union The Mac gegen Hashimoto und Kawakami.
Wie oft hast du Kawakami gesehen an dem Tag?
Dreimal!
Wieso das denn?
Mittags zweimal bei einer Big Japan Show und abends bei Back to the Roots.
Wie also.
Bist du sicher, dass das mit Hashimoto Kawakami und nicht Kamitani war?
Nee, Kawakami.
Okay.
Fuck, ist ja wild.
Hier steht Kawakami, tatsächlich. Das war wirklich wild.
Was ist das denn hier? Was hab ich denn? Wieso? Das habe ich ja sogar gesehen. Kim Ray und Ryuichi Kawakami gegen Kushida und Tobi Blunt. Was ist das denn für eine Nightmare Blunt Rotation? Also, Gottes. Ach, bei der Show mit Tommy End gegen Jonathan Gresham. Gottes Willen. Gottes Willen. Also, was man schon für eine Scheiße gesehen hat in seinem Leben.
Ja, das ist DDT. So. DDT. Das war DDT. War keine Scheiße, aber es war gut. Aber ja, war toll. Toll war auch, dass ihr beide zu Gast wart und hat groß Spaß gemacht. Konnte mal wieder einiges lernen. Dafür mache ich es ja auch, weil ich auch mich gerne mit euch unterhalte, aber mich auch gerne noch immer ein bisschen bilde durch euer jahrelanges Gucken. Und
sehr hat gern.
großen Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Du, immer wieder. Und das war dann am Ende unsere Aufnahme zu DDT. Wrestle Peter Pan in einer Stunde da Flosche wieder über den G1 sprechen.
Nein, 47 Minuten.
47 Minuten. Und auf Grundlage dessen sage ich euch vielen Dank und tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.